Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Der Mord an Alfred Herrhausen hat erst wieder großes Aufsehen erregt, ist aktuell noch abrufbar in der ARD-Mediathek und es ist bis heute ungeklärt, wer eigentlich dahinter steht. Wir wollen heute darüber sprechen mit Herrn Pohlmann, der darüber auch aktuell in den letzten Zügen ist, ein Buch herauszubringen. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Sehr geehrter Herr Pohlmann, herzlich willkommen auch an Sie. Danke, dass Sie hier heute zugegen sind.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Gerne. Herr Pohlmann, ich möchte Sie ganz kurz mal unseren Zuschauern vorstellen, bevor wir direkt mal ins Thema reinstarten. Sie haben Publizistik, Jura und Philosophie studiert, arbeiteten auch jahrzehntelang für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo Sie als Drehbuchautor und Regisseur zahlreiche Dokumentationen geleitet haben und Sie waren auch Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft der Cargolifter AG. Des Weiteren arbeiteten Sie noch als Projektmanager und haben die Ausbildung zum Berufspiloten absolviert. Seit geraumer Zeit arbeiten Sie an einer Biografie über Alfred Herrhausen, die jetzt, wenn ich das so richtig verstanden habe, in den letzten Zügen der Fertigstellung ist. Seit einigen Wochen ist der sehr empfehlenswerte Vierteiler Herrhausen, der Herr des Geldes, in der ARD-Mediathek zu sehen. Ende der 80er stand Herrhausen an der Spitze der Deutschen Bank und fiel einige Wochen nach dem Mauerfall einem offiziell ungeklärten Bombenattentat zum Opfer. Zum Einstieg in die Thematik. Wie würden Sie Herrhausen als Mensch beschreiben und welche Art Manager-Generation gehörte er an?
Herrhausen ist für mich im Rahmen der Recherchen immer eindrucksvoller geworden als Person, ein brillanter Analytiker. Sozusagen eine von seinen Sätzen ist, dass Sachen richtig durchdenken, analysieren, dann handeln und das, was man ausgedacht hat, eben umsetzen. Darin war er sehr gut. In dem Interview mit Horst Tejcik, was ich führen durfte, sagte Tejcik, dass Herrhausen nie hätte Politiker werden können, weil er zu schnell im Denken und zu schnell im Handeln war, was in der Politik so nicht ginge. Und er war jemand, der aus dem Ruhrgebiet stammte. Faszinierend, dass er Zeit seines Lebens mit den einfachen Leuten besonders gut klarkam. Er war immer der Liebling, ist auch gut dargestellt in dieser vierteiligen Serie, ist mit seinen Fahrern gut klargekommen, er ist mit den Sekretärinnen gut klargekommen. Er war jemand, der mit einer Flasche Bier bei den Leuten stehen konnte und reden konnte. Gleichzeitig ein brillanter Kopf, also einer der, ich würde sagen, der intellektuellste, der Wirtschaftsleiter, die mir bisher untergekommen sind. Großer Freund der Philosophie, ein Bekannter von Karl Popper auch, den er kennengelernt hat. Er war Dudes-Freund von Helmut Kohl. Die haben sich über 12 Jahre gekannt, war auch Berater für ihn und war letztlich, was vielleicht am wichtigsten ist, jemand mit immensem Überblick. Also das heißt nicht nur Detailwissen, sondern ein wirklicher Generalist. Und dazu jemand, der nicht Shareholder Value als Banker personifizierte. Er war ja eigentlich kein Banker, er kam aus der, also war RWE Elektrowirtschaft, war also Manager im Wirtschaftsbereich, sondern jemand, der gesucht hat nach der jeweils besten Lösung. Also das heißt, einer Lösung für alle, das Gemeinwohl im Blick und das große Ganze im Blick. Also das heißt, jemand mit einer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmer. Dass genau so jemand dann ermordet wird, also ich sag mal, der Lieblingskonservative der Linken, könnte man sagen. Das war ja auch die Reaktion, die dann kam. Er war ein wirklich auch ein freier Geist. Also jemand, der zu dem Zeitpunkt zum Beispiel mit Taz-Journalisten sprach, die waren damals ungefähr so beliebt wie heute Ken Jebsen. Also mit denen redet man nicht, die lädt man nicht ein. Das war ganz anders, als es heute ist. Und er hat zum Beispiel so eine Situation, die mir im Kopf blieb, wo er zu einem Journalisten von der Taz gesagt hat, warum fragen Sie nicht mal, ob ich Ihnen ein Interview gebe? Weil wenn Sie mich fragen würden, würden Sie eins bekommen. Also auf diese Weise, er war ungeheuer offen und ist auch in dieser Offenheit ganz früh mit Michail Gorbatschow zusammengekommen, der ihn extrem beeindruckt hat. Und mit Gorbatschow hat er die Möglichkeiten gesehen, die, als sich der Beton des Kalten Krieges verflüssigte, in neue Formen gegossen werden könnte, wollte er dabei sein.
Er hat ja die Deutsche Bank geleitet Und die Deutsche Bank ist ja damals ein ganz anderes Bankhaus von der Magnitude her gewesen. Das wird den meisten Zuschauern wahrscheinlich so nicht mehr klar sein. Wenn Sie uns da mal aufklären könnte, welche Bedeutung hatte die Deutsche Bank damals im internationalen Vergleich?
Also die Deutsche Bank war so etwas wie eine riesige Sparkasse. Es war der Kreditgeber für die deutsche Wirtschaft, die Deutschland AG. Und dann gab es da Planungen, die mit den Krediten auszustatten. Sie waren zum Beispiel überhaupt nicht vertreten im Investmentbanking. Eine der Sachen, die Herrhausen ändern wollte und auch geändert hat. Er hat Morgan Grenfell gekauft. Der Kaufvertrag war 2 Tage vor seinem Tod, ist unterschrieben worden, wobei man daran denken muss, dass er schon vorher sterben sollte. Also da heißt, da sind 2 Wochen davor. Also das war eine von den Sachen. Und die Deutsche Bank war solide, also sozusagen hatte genügend Rücklagen. Was zum Beispiel wichtig ist für seine Vorschläge mit dem Schuldenerlass für Dritte Welt, es ging hauptsächlich um Mexiko. Und das hätte die Deutsche Bank nicht aus dem Sattel geworfen, aber vielleicht einige andere Banken, nämlich amerikanische zum Beispiel, die das ganz anders betrachtet haben. Es wurde deswegen sein Vorschlag, was so nicht war, wurde betrachtet als eine Konkurrenzaktion gegen die amerikanischen Banken. Insgesamt haben wir ein falsches Bild heute. Ich habe mir rausgeholt die Liste der 25 größten Banken 1988, 89 und das sind 18 davon japanisch. Also das heißt, damals war Japan das, was vielleicht heute China war, China ist. Also es gab Unmengen von Büchern über japanische Managementtechniken. Wir müssen alle Japaner werden. Es gab Spielfilme, wo es wichtig war, die japanische Seele zu verstehen, mit Sean Connery, ein sehr guter. Also das war, Japan war einer der großen Akteure und auch das muss man sehen, was übrigens in der großen Biografie von der, also hier steht sie, ist Friederike Sattler, ich weiß nicht, 600 Seiten oder sowas, kommt Japan überhaupt nicht vor, nicht mal als Stichwort. Das ist erstaunlich bei der Bedeutung, die Japan hatte. Und in dieser Liste sind schon mal die ersten 10 sind japanische Banken, dann kommt 11, das ist Crédit Agricole, eine französische Citicorp. Also da sind ein paar amerikanische dabei, also 18 von 25, 7 sind eben nicht japanisch. Und die Deutsche Bank ist da im guten Mittelfeld, da steht sie ungefähr. Also mit hoher Bedeutung, aber eine Bank, die merkwürdig schwachbrüstig auf der Seite des Investmentbanking-Geschäfts ist.
Ich meine, im guten Mittelfeld steht die Deutsche Bank heute nicht mehr. Aber was ich dazu noch sagen möchte, ist, die Japaner und das Interesse an der japanischen Kultur erlebt ja aktuell wieder eine Renaissance. Also ich erlebe ganz viele Leute, die sagen, ich möchte unbedingt nach Japan gehen, ich möchte das noch erleben, dass eine Kultur die Kultur geblieben ist, die sie noch vor 20, 30, 40, 50, 80 Jahren war, die sich erhalten hat. Das erlebe ich aktuell wieder sehr oft. Jetzt aktuell nicht mehr mit der wirtschaftlichen Kraft, aber Menschen sehnen sich noch nach dem Originalen in einer Welt, die sich die ganze Zeit wandelt. Kommen wir aber mal zurück zu Alfred Herrhausen. Er erreichte ja auch dadurch sehr viel Aufmerksamkeit, indem er unkonventionelle Wege gegangen ist. Einer davon war der Vorschlag, die Schulden der ärmsten Länder zu streichen, und zum Beispiel die von Mexiko. Was waren seine persönlichen Gedanken dahinter, und welche Folgen hätte das gehabt?
Wir haben es eben schon angesprochen, also erstmal so, Telcek sagte in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, Mexiko ist der Hauptpunkt gewesen, das ist richtig. Er sagte aber, das ist in Deutschland, bei den deutschen Banken war, man streicht keine Schulden. Das war sehr deutsch. In den USA hieß derselbe Vorschlag Brady-Plan nach dem amerikanischen Finanzminister. Er hat gesagt, dieser Vorschlag von Herrhausen war, obwohl er die amerikanischen Banken in Schwierigkeiten gebracht hätte, in den USA nicht indiskutabel, war es aber in Deutschland. Also das ist auch übrigens in der vierteiligen Serie, die ich insgesamt sehr empfehle. Ich war sehr angenehm überrascht von dieser Serie. Also man kommt überall auf die richtigen Fährten. Also das ist ganz erstaunlich. Das ist eigentlich aus den Recherchen, die ich gemacht habe, näher an der Wahrheit als die Dokus, die ich im deutschen Fernsehen gesehen habe dazu. Also ich empfehle die wirklich. Sehr solide, auch ich würde sagen, 80% der Szenen, die ich in dieser Doku gesehen habe, sie basieren auf Recherchen, also auf Ereignissen, die es tatsächlich gegeben hat. Da hat also nicht der Drehbuchautor sich irgendwas aus den Fingern gesogen, sondern er hat Szenen, die tatsächlich passiert sind, so arrangiert und inszeniert, mit ein paar Traumszenen da drin. Alles extrem gut gemacht, auch von der Machart sehr gut, dass man das also kapieren kann. Aber zurück zu den Banken. Das heißt, er beschreibt da, also das heißt, in dem Film wird gut beschrieben, wie die in der Deutschen Bank, wie das absolut nicht geht, das Schuldner. Und sein Punkt ist ganz einfach, wenn die Leute pleite sind, können sie ja gar nicht mehr zurückzahlen. Er hat nicht für einen kompletten Schuldenschnitt gesprochen, sondern die Schulden teilweise zu erlassen, einfach um eine Funktionsfähigkeit zu erhalten. Und ich denke, dass das sein Denken auch charakterisiert. Er hat das mal beschrieben, dass die Journalisten, mit denen er zu tun hatte, immer auf der Suche waren nach dem kleinen persönlichen Vorteil, den er hatte bei den Sachen. Er hat Vorteile für die Deutsche Bank gesucht, das ist richtig, aber seine Eigenschaft, die wiederum, Sie merken, ich bin beeindruckt von dem Mann, ja, die überall durchkam, war, nach der bestmöglichen Lösung zu suchen. Also der hat Tetris gespielt, da fallen die Sachen runter und die fallen in einer immer höheren Geschwindigkeit am Ende des Kalten Krieges runter und man kann das alles neu organisieren. In der Rede, die er nicht mehr halten konnte, weil er vorher getötet worden war, hat er gesagt, also words to the effect, wie man das im Englischen so schön sagt, fehlt bei uns ein deutscher Ausdruck für. Also sozusagen die Quintessenz, das Gemeinte in dieser Rede ist, wir haben den Kalten Krieg jetzt hinter uns gelassen. Wir können das ganze Geld, was wir vorher verschwendet haben für unsinnige Rüstung, für wirklich interessante Sachen einsetzen. Zum Beispiel, was er dann anführt, das ist derzeit Umweltschutz, Entschuldung der Dritten Welt, Kampf gegen den Terrorismus, Kampf gegen Drogenhandel. Das sind vier Sachen, die er da benennt. Aber es geht insgesamt darum, wir können uns um Sachen kümmern, die Gemeinschaftsaufgaben sind. Und das charakterisiert ihn. Also diese Suche nach der, sozusagen, ich habe, das sind die Einzelteile, wie baue ich die so zusammen, dass etwas Sinnvolles bei rauskommt. Nochmal, natürlich immer für die Deutsche Bank, das war ja seine Aufgabe, aber nicht der Rest der Welt ist mir egal und nicht mit irgendwelchen Methoden. Also das heißt, das und die für die amerikanischen Banken, wie gesagt, hätte es teilweise gefährlich werden können. Sie haben das auch so begriffen und sie haben gesehen, das war auch klar, dass mit Herrhausen jemand an der Spitze ist, der hätte sein können, auch Professor für Philosophie an der Deutschen Uni. Er hätte sein können, der Leiter eines internationalen Konsortiums, eines Think Tanks. Er wäre sicherlich einer der besten Menschen dafür gewesen. Ich hätte mir ihn auch als Bundeskanzler vorstellen können und sogar gewünscht. Also das war jemand mit Helmut Kohl. Also Herrhausen ist einfach, das brilliert. Das ist sozusagen das Gegenbild zu Annalena Baerbock heute. Ja? Also das heißt intellektuelle Kapazität bis weit unter die Achseln und eine Brillanz. Und egal, wo er war, hat er auch die Diskussion dominiert. Und zwar nicht durch Dominanzverhalten, sondern durch ein klugen, gut gehülltes Gehirn.
Ja, und er war sicherlich auch ein Visionär, denn wenn Sie sagen, er hat damals schon über Umweltschutz gesprochen, Eindämmung des Drogenhandels, Entschuldung der Dritten Welt, das sind ja heute brandaktuelle Themen. Jahrzehnte später fängt man an, sich darum zu kümmern. Jetzt, wo der Drogenhandel völlig außer Rand und Band gekommen ist, wir in Hamburg und Berlin regelmäßig tonnenweise Kokain beschlagnahmen und das wahrscheinlich nur Bruchteile sind von dem, was wirklich durchkommt. Umweltschutz Platz Nummer eins der Agenda. Also sehr, sehr visionäre Themen auch. Auch Vertreter der damaligen Sowjetunion wurden auf Herrhausen aufmerksam und traten mit der Bitte an ihn heran, dem kommunistischen Riesenreich finanziell auszuhelfen. Das hat die Amerikaner als direkte Gegenspieler der Sowjets besonders interessiert, um es mal neutral zu halten. Welches Potenzial, um welche Möglichkeiten erkannte Herrhausen und wie haben die Amerikaner das Ganze betrachtet?
Dass die Sowjets an ihn herangetreten sind, das war gegen Ende des Kalten Krieges Gorbatschow. Also das heißt, Gorbatschow, es gab ja die Kredite 3 Milliarden, 13 Milliarden und also Gorbatschow hat auf Deutschland gesetzt, Kredite für die Modernisierung der Sowjetunion zu bekommen. Und jetzt ist es aber so, dass Herrhausen sich da zugeäußert hat in einer ganz anderen Weise. Er hat nicht gesagt, lasst uns den Sowjets Geld geben, sondern er hat gesagt, dass man das anders anfangen muss, dass man, was fehlt in der Sowjetunion, ist vor allen Dingen eine Managerkaste. Also das heißt, seit 1917 keine Leute mehr, die sich mit kapitalistischer Wirtschaft auskennen, mit Ausnahme von einigen jüdischen Familien, die Auslandskontakte hatten. Das ist ähnlich wie China, waren die Auslandschinesen, waren die wichtigen, die es ermöglicht haben, dass China im kapitalistischen Westen Leute mit Kenntnissen hatten. Und er sagte, das fehlt. Wir müssen diese Leute ausbilden. Das müssen wir gemeinsam machen, Joint Ventures. Es wurde gesprochen, das war noch eine Vorstellung von Friedrichs, also dem zweiten Sprecher, solange es noch zwei Sprecher gab. Das war ja das Russland-Geschäft, war nicht bei Herrhausen, sondern bei Friedrichs. Und der hatte zum Beispiel eine Sonderwirtschaftszone Kaliningrad vorgeschlagen, also Königsberg, wo sozusagen alte historische Verbindungen sind. Und Herrhausen war jetzt nicht der als Kreditgeber. Das wäre viel zu kurz gegriffen. Er ist 86 mit Celcik in Ungarn gewesen. Und dann sind bei diesen Gesprächen in Ungarn, also Ungarn schon immer ein Land, dem es etwas anders zuging im Osten. Ich war 86, war ich selber in Ungarn und war in der Großmarkthalle und da war ein großer Stand, Gemüsestand und an der Wand hinter dem Verkäufer hing ein Gemälde von Margaret Thatcher, also ein Porträt. Und ich dachte, was ist das denn? Also das ist ja nun, hätte ich nicht erwartet. Also war so ein bisschen stalinistisch, ja, so wie dieses sozusagen Foto mit Barbara Margaret Thatcher. Aber was er erzählte war, dass die Leute, also Celcik erzählte, er saß da mit Herrhausen, sie waren dazu da, um über Kredite zu reden. Und die Ungarn sagten, red mal nicht mit den, also jetzt auch wieder Wörter, meine Worte jetzt, aber dieses Inhalts, nicht mit den alten Säcken reden. Hier wird sich sowieso demnächst etwas ändern. Reden Sie mit uns, mit der neuen Generation. Es wird hier bald Marktwirtschaft und freie Wahlen geben. Und die wussten nicht, was sie damit anfangen sollten. Ob sie das jetzt für realistisch halten sollten, für eine Falle, die gestellt wird, für großes Gerede, war aber erstmal verwirrend. Da war etwas anders los, als man es erwartet hat. Und dann kam Gorbatschow und wie ich sagte, hat Herrhausen sehr schnell begriffen, dass Gorbatschow A echt ist und B den Laden umkrempeln will. Gorbatschow war ein großer Fan der sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik von Olof Palme. Das war seine Perspektive. Also er wollte auf der einen Seite und er hatte vor, das hat mir Egon Bahrmann in einem Interview erzählt, die beiden wollten die Sowjetunion wieder so attraktiv machen, wie sie es vor 1917 war. Also der Kommunismus als Idee der Intelligenzia, der jungen Leute, der naturwissenschaftliche gebildeten Leute im Westen, die weg wollen von der alten, zum Beispiel Ständeherrschaft in Großbritannien. Also was sehr vielleicht die massivste Form von Geschichte der Gesellschaft war, die es in Europa gab. Und das wollten er und seine Frau Reißer, die extrem wichtig war, Philosophieprofessorin. Also Gorbatschow nicht ohne seine Frau denken. Beides, die sozusagen bilden ein großes gemeinsames Gehirn. Und Bahr sagte mir, können Sie sich das vorstellen? Der wollte, dass die Leute aus der ganzen Welt, die etwas Neues anfangen wollen, sich überlegen, ob sie nicht in die Sowjetunion ziehen, dahin emigrieren. Und ihre Analyse war, der größte Fehler, der begangen wurde, war, die Geistesfreiheit einzuschränken. Und also sehr schnell am Anfang nach einer Revolution kann man das noch in gewissem Sinne pragmatisch sehen. Es ist ja auch bekämpft worden ohne Ende. Es gab ja gleich einen Bürgerkrieg und das wissen auch viele einfach heute nicht mehr. Es sind Hunderttausende englische, französische und amerikanische Soldaten sind in die Sowjetunion einmarschiert, um den Zarismus wieder an die Macht zu bringen. Die Amerikaner waren in Vladivostok. Das sind, glaube ich, 200.000 Mann gewesen, die da waren. Es ist im Ersten Weltkrieg gab es mehrere hundert Amerikaner, die verschwunden waren in der Sowjetunion als Kriegsgefangene. Habe ich mal eine Doku drüber gemacht. Also also was er aber sagte, war, die Sowjetunion hat keine Geistesfreiheit gehabt. Er hat das unterdrückt und das hat den Ruf ruiniert und hat auch die Fähigkeit zur Reform behindert. Also das ist ja so eine alte Diskussion, damit man eine Gesellschaft hat, die sich bewegen kann, muss frei geredet werden können. Das hatte Gorbatschow begriffen. Jetzt sollte das alles zusammenkommen. Aber, das sagte Celcik, die hatten keine Ahnung von Wirtschaft. Die liefen tatsächlich mit Ludwig Erhard, Wohlstand für alle, dem Buch unter dem Arm rum, wortwörtlich und suchten jetzt nach Leuten, die ihnen Ideen geben konnten, wie das Ganze zu machen war. Deswegen diese Orientierung Richtung Palme und Herrhausen sah das. Und jetzt kommt der Punkt, wo er anders denkt als ein reiner Banker, sondern er sieht die Möglichkeit, dass Europa eine neue Bedeutung kriegen kann mit diesen Sowjets, also indem man zusammenarbeitet, indem man dafür sorgt, dass die Sowjetunion eine vernünftige, offene Gesellschaft werden kann. Er war ja großer Popper-Anhänger. dass man, und zwar so etwa, in etwa wie Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenarbeiteten in der Montan, in den Montanverträgen Kohle-Stahl. Daraus wird die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Man funktioniert, man schafft Vertrauen durch pragmatische Zusammenarbeit, die dann weitergeht in eine politische Zusammenarbeit und sogar in eine mögliche sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Er hatte einen Ahausen-Plan, der in der angelsächsischen akademischen Literatur einzeln vorkommt. Deutsch überhaupt nichts. Ich habe nichts gefunden in Deutschland, aber in angelsächsischen akademischen Aufsätzen steht, dass die Amerikaner in Panik waren angesichts der Situation 89, dass das Ganze sich auflöst und dort droht das große, das, wovor die Amerikaner und die Briten immer Angst hatten, Deutschland-Russland zusammenarbeiten. Herrhausen wollte eine osteuropäische Entwicklungsbank, eine Art Marshallplan mit Kreditmöglichkeiten für solche Joint Ventures. Also seine Idee war nicht einfach Geld mit der Gießkanne verteilen, sondern Unternehmen schaffen, wo diese neuen Manager ausgebildet werden, und zwar so, dass man die Russen nicht gleich oder die Sowjets nicht gleich über den Tisch zieht. Polen hatte ein Riesenproblem, Zloty-Krise, Hyperinflation, auch da drin, das war ein Punkt, also dieses Verhältnis Russland-Polen, was ja wie Feuer und Wasser in Wirklichkeit schon immer war, ja. Das hat er auch mitbedacht. Also er sah die Möglichkeit, dass unter deutsch-französischer Leitung ein neues Europa, ein friedliches Europa, und das, und dass er daran mitwirken konnte, nämlich über die Kredite, und Helmut Kohl, der ja auch daran interessiert war. Kohls Interesse war hauptsächlich die deutsche Wiedervereinigung. Also das ist möglich. Der hatte kürzer gedacht. Herrhausen hat weiter gedacht. Herrhausen hat gedacht, diese europäische Einigung.
Herr Pohlmann, Sie sagten ja bereits, die US-Amerikaner waren in Panik. Das ist ja an sich nichts Neues. Auch Jahre später noch hatte George Friedman vom US-Think Tank Stratfor, also das Chicago Council on Global Affairs, ganz klar und deutlich gesagt, vor was sich die Amerikaner fürchten, ist die deutsche Wirtschaftskraft und die unbegrenzten Ressourcen der Russen, dass diese sich niemals verbinden dürfen. Wir blenden das gerade mal ein.
Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse war sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt.
Das ist ja etwas, was heutzutage in den Medien so komplett verschwiegen wird, um das Narrativ aktuell quasi zur Seite zu rücken. Der böse Russe, wir dürfen niemals mit ihm Geschäfte machen und viele Leute glauben das ja jetzt auch. War sich Alfred Herrhausen nicht bewusst, dass er auf einem gefährlichen Kurs war, dass er hier möglicherweise komplett gegen die Agenda und die Pläne der Amerikaner verstößt, dass ihn das auch in Gefahr bringen könnte?
Ich glaube, er war sich nicht völlig bewusst, weil er ein überzeugter Anhänger der westlichen Denkart war und dachte, er tut ja nichts anderes als das, ich sage jetzt mal, was in den Sonntagsreden immer geredet wird. Wir sind für peaceful living in competition sozusagen. Liegt nicht an uns, dass wir einen Kalten Krieg haben, liegt an den Sowjets, und jetzt kommt dieser Gorbatschow und will das machen. Und es gibt dazu ein Manko in Deutschland, dass bei uns Geopolitik kein Thema in den Zeitungen war und auch ist. Also Geopolitik ist eigentlich identisch mit Verschwörungstheorie, wenn man darüber öffentlich redet. Und die Interessen, die da drin sind, sind nicht betrachtet worden. Das heißt, es wurde mit einer, also deswegen haben wir auch diese wahnwitzige Idee einer moralischen Außenpolitik. Also Außenpolitik ist, es gibt Interessen. Also wenn man das moralisch anfängt, ist man auf dem falschen Dampfer, man wird falsche Schlussfolgerungen ziehen, man wird auch falsch analysieren und wird sich über den Tisch ziehen lassen, was ja sozusagen in Reihe die deutsche Geschichte darstellt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und was er nicht begriffen hat, was wir aber alle nicht begriffen haben, wenn Sie mich damals, gut, ich war 30, ja, als die Mauer fiel, ich habe nichts von dem kapiert, was ich mir jetzt mühsam angeeignet habe. Und das ist in knappen Worten gesagt, dass als der Kalte Krieg beendet wurde durch die Sowjets, im Endeffekt sind es ja die Sowjets, ich erinnere daran, der Arbatow, also der Chefunterhändler, schon vor Gorbatschow, aber auch bei Gorbatschow, dann hat gesagt, wir werden den Amerikanern das Schlimmste antun, was man ihnen antun kann. Wir werden ihnen den Feind entziehen. Und genau das haben wir getan. Also das heißt, das war das Verblüffende. Was wir verstehen müssen, ist, dass der Kalte Krieg mit der NATO, mit dem militärischen Bündnis, war die Herrschaftsgrundlage der USA. Solange es den Kalten Krieg gab und der Westen sich unter dem amerikanischen nuklearen Schutzschirm, bisschen am Briten, bisschen Franzosen, Deutschen wollten das ja auch mal, anderes Thema. Also sozusagen, das war die Machtstruktur, die immer unter den Rock von Mami kriechen, wenn es irgendwo losgeht, ist die Möglichkeit zu herrschen. Und das ist ganz ist die Struktur eines Wagenrades mit einer Narbe und Speichen. Die Speichen führen zu den einzelnen europäischen Ländern, die untereinander keine politischen, keine geostrategischen Abkommen haben. Die Abkommen laufen alle über die USA. Der einzige Unterschied sind in Europa die wirtschaftlichen Beziehungen. Da gab es andere Regelungen. Und ich glaube, dass das Herrhausen so gedacht hat. Ich mache ja nur Geschäft, ich mache nur Wirtschaft. Die Wirtschaft sollte dann schon politische Auswirkungen haben. Aber das hat er nicht so gesagt, weil es bei uns nicht so verhandelt wurde. Das, was Sie sagen, man kann ja dankbar sein für den George Friedman, weil er ganz klar und ganz geradeaus sagt, was gedacht wird. Deswegen kommt es bei uns nicht vor, weil es eine Wahrheit ist, die unangenehm ist. Aber wir sollten uns das anhören, weil es eine Wahrheit ist. Das war für Herrhausen nicht sichtbar. Und als er anfing, da rumzuarbeiten da drin, es gibt ein gutes Beispiel. Das ist ein Gespräch im Juli 89, ein Streitgespräch mit Henry Kissinger. Und super interessant. Ich lasse jetzt aber nur einen Aspekt nämlich raus, weil nämlich da der Herrhausen darauf hinweist, dass es Gespräche, also diese berühmte Männerfreundschaft Gorbatschow-Kohl, die sich dann entwickelte, nachdem Kohl Gorbatschow erstmal als Propagandist im Stile Goebbels, der versteht auch was von PR, dann hat er sich dafür entschuldigt dann, ja, und ist auch wirklich davon zurückgetreten, von dieser Aussage, die heute wäre sowas üblich. Und dann sagt er, natürlich würden Gorbatschow und Kohl, wenn sie reden, auch Bush dazu einladen. Die Deutschen wollen keine Sonderweg fahren. Und dann sagt Kissinger, daran sehen sie schon, dass hier etwas schief ist. Das geht um Fragen des nuklearen Gleichgewichts. Und dann gäbe es Gespräche zwischen Bush und Gorbatschow und vielleicht darf Herr Kohl daran teilnehmen. Also das war, wenn man das sieht, ist da der Hinweis darauf, wer hier the big boss ist zweimal, ja, und wer der Adlatus ist, wer da vielleicht ein bisschen mitreden darf, ist ein wenig dezenter Hinweis. Ich mache ja in meinem Buch, kommen ja andere Fälle vor. Und das ist zum Beispiel Aldo Moro, der in gewisser Weise ähnlich ist. Der sitzt in Italien und glaubt, er kann die Italiener, er will eine, als Christdemokrat will er eine Koalition mit der Kommunistischen Partei Italiens eingehen. Eurokommunisten, die sind nicht auf Moskau-Linie. Die sind sozusagen ziemlich eigenständig unterwegs. Er will das und kriegt von den Amerikanern, unter anderem von Henry Kissinger, mitgeteilt, was die Witwe von Moro ausgesagt hat vom Untersuchungsausschuss in Italien. Gesagt wurde, das wird Konsequenzen für sie haben, wenn sie diese Koalition versuchen durchzuziehen. Sie wird nicht gestattet werden von uns. In einem Staat, der NATO-Staat, der auch noch die 6. Flotte beherbergt, wird es keine Kommunisten in der Regierung geben. Das war eine Sache. Und Dennis Aldo Moro ist ja von den Roten Brigaden ermordet worden, wie wir wissen, aber mit großer Unterstützung, mit freundlicher Unterstützung diverser Geheimdienste.
Kommen wir direkt mal zum nächsten Thema, Rote Brigaden. In Italien, was ja auch sehr gut belegt ist und auch im Film, in der ARD-Filmreihe gut zur Geltung kam, ist das enge, aber inoffizielle Zusammenspiel der Geheimdienste mit der Roten Armee-Fraktion, also der RAF. Welche Rolle spielte die Terrororganisation in diesem Spiel der Mächte?
Ja, das wird der zweite Teil meines Buches eine große Rolle, weil erstmal wurde ja von Kollegen, die ich sehr schätze, also das ist zum Beispiel Eckhard Sieke, da gab sie dieses Buch Das RAF-Phantom, wo gesagt wurde, es gab überhaupt keine dritte Generation RAF und das war ein Geheimdienstmord an Herrhausen. Stimmt nicht, es gab eine dritte Generation und sie hat Herrhausen auch beseitigt und die Leute innerhalb dieser dritten Generation RAF hatten ein klares Interesse. Für die war das der oberste Chef des Kapitalismus in Deutschland und einer der wichtigsten Männer Europa wird abgeräumt und hat auch, das hat in linksradikalen Kreisen viel Zustimmung gefunden. Also ich weiß, dass in der Roten Flora in Hamburg wurde gejubelt, als die Mitteilung kam, dass Herrhausen ermordet worden war.
Ja, aber gut, die haben doch wahrscheinlich bei jedem Mord der RAF haben die gejubelt. Die würden auch heute noch jubeln, wenn Molotow-Cocktails auf die Polizei fliegen.
Naja, nein, nicht ganz, weil es gab zum Beispiel den Mord an Edward Pimentel, also einem amerikanischen GI, also nichts Besonderes. Und das war sozusagen, wieso jetzt, also wenn man den Ausweis haben wollte, ist die offizielle Variante. Damit man einen sprengstoffgefüllten VW auf die Basis Rhein-Main Airbase fahren konnte, wo die Bombe explodiert ist. Das kam überhaupt nicht gut an. Das ist ein kleiner GI, also was soll das? Sozusagen Leute aus der Arbeiterklasse umbringen. Das andere war zum Beispiel bei Entebbe. Also als dort diese Selektion, also wie berichtet wurde in den internationalen Medien, deutsche Terroristen. Da sind Leute an Bord, die haben noch vom KZ die tätowierte Nummer im Arm und die werden von Deutschen wieder selektiert in die als Geiseln behalten werden, erschossen werden und denen, die nicht. Das hat richtige Verwerfungen innerhalb der linken Szene gegeben. Zum Beispiel Hans-Joachim Klein war einer der Gründe, warum er sich dann an den Mossad angewandt hat. Also da gab es schon große Unterschiede und Herrhausen wurde nicht gesehen als der Reformer, also als derjenige, der eigentlich gegen die Interessen der USA arbeitet. Man muss sehen, diese Konstruktion, die er wählen wollte, wäre im Interesse aller europäischen Länder gewesen, aber nicht im Interesse der USA. Die USA hätten an Einfluss und Macht verloren. Und er hätte jetzt argumentiert, aber ich bin ja in derselben Gedankenrichtung unterwegs. Ich sorge ja dafür, dass die offene Gesellschaft sich ausbreitet. Ja, und jetzt. Ist aber für die USA egal. Da zählt nur, amerikanisches Imperium muss sich ausbreiten. Es gibt keine Idee, die sich ausbreitet. Kann man auch heute gut, empfehle ich diese Diskussion von John Mersheimer und Jeffrey Sachs zu diesem Thema, wo Mersheimer ganz klar sagt, die Amerikaner müssen immer der dickste Schläger im Block bleiben, sonst wird die Sache anarchistisch. Aber also das heißt, dort gab es die Variante, dass die RAF sozusagen begrüßt hat. Also das heißt, das Umfeld der RAF, übrigens ist das hauptsächlich Berlin gewesen, bei der dritten Generation, nicht Westdeutschland, Anti-Imps, daraus speiste sich das. Und die Verbindung war, die dritte Generation hatte Verbindung mit der Stasi. Die sind recht massiv. Auch die zweite hatte schon Verbindung mit der Stasi. Und die Stasi war sozusagen ambivalent. Auf der einen Seite gab es Leute, die im spanischen Bürgerkrieg schon unterwegs waren, die haben die als die jungen Kämpfer gesehen. Von Seiten der Politik waren es eher Rabauken, mit denen man nichts zu tun haben will, durchgeknallte bourgeoise Typen, wie auch Allende zum Beispiel von der Stasi gesehen wurde. Trinkt so gerne Rotwein und ist so ein Großbürger, ja. Also das ist aber da gab es Verbindung, aber was das Interessante ist dabei, ist, dass die dritte Generation wusste, dass sie überwacht werden in Westdeutschland. Also da gab es auch Verbindung und es gab Leute, es gab Infiltration, es gab Leute innerhalb dieser Struktur, die für westliche Geheimdienste gearbeitet haben. Also ein Fall, den ich benennen werde, ist jemand, der mit offiziellen Angaben für einen amerikanischen Nachrichtendienst arbeitet. Es gab Verbindungen in den Verfassungsschutz rein. Wir wissen ja beim Fall Buback, dass Verena Becker mit dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet. Die Frage ist, ab wann? Ob bevor Buback ermordet wurde oder erst danach? Also das ist so eine Sache, da wird es sehr, sehr heikel. Und wir wissen von Aldo Moro, das will ich noch sagen, der hat ja Steve Piecinik, der sich dann 2016 für Trump ausgesprochen hatte, unter dem Gesichtspunkt, dass diese Geheimdienstschweinereien aufhören müssen. Steve Piecinik war Sondergesandter von Präsident Carter, als die Moro-Affäre war. Und er hat ein Buch geschrieben, das hieß Wir töteten Aldo Moro. Und er hat gesagt, meine Aufgabe als amerikanischer Gesandter war nicht, Aldo Moro zu retten, sondern dafür zu sorgen, dass er nichts ausplaudert, was er weiß und was wir nicht wollen, was rausgeht. Ging zum Beispiel um Gladio und solche Sachen.
Verstehe. Herr Pohlmann, jetzt haben Sie unterschiedlichste Beispiele gezeigt: Verfassungsschutz, Buback, Aldo Moro, Rote Brigaden, Italien im Kontakt mit Geheimdiensten, die RAF in Kontakt mit der Stasi, möglicherweise noch mit weiteren Geheimdiensten. Darüber können wir reden. Da sagen die Leute: Ja, das ist völlig klar, das ist historisch bewiesen und belegt heutzutage. Wenn wir aber jetzt sagen würden, ganz aktuell, dass möglicherweise große Terrororganisationen direkten Kontakt zu Geheimdiensten haben, dann würde es sofort heißen, das ist ja eine Verschwörungstheorie. Wie kann man so eine infame Behauptung treffen? Jetzt meine Frage, die Leute akzeptieren, früher wurde das gemacht, ist völlig klar, ist historisch so belegt, aber jetzt davon auszugehen, dass das genauso läuft wie die letzten 100 Jahre, nee, das können wir nicht sagen, das ist eine Verschwörungstheorie.
Warum ist das so?
Das würde ich als Geschichts-Alzheimer bezeichnen. Der Grund, warum das gemacht wird, ist ja ein pragmatisch sinnvoller. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind in einem Geheimdienst. Sie müssen jetzt Leute heranziehen, die bereit sind, Operationen durchzuführen. Und jemanden zu töten ist nicht so ohne weiteres. Aber auch schon davor sind es Sachen, Sie brauchen Leute, die willens und in der Lage sind. Also das ist nicht so einfach. Die haben Sie aber bei Terrororganisationen frei Haus. Da haben Sie Leute, die machen das, die arbeiten sowieso clandestin. Übrigens ähnlich mit Drogenhändlern. Das ist auch immer. Da haben Sie Leute, die sind sowohl im Gewaltmilieu als auch in clandestinen Operationen gut ausgebildet, haben Vorwissen, haben sozusagen schon ihre Lehre absolviert. Und es geht jetzt darum, die kann man nutzen, und zwar als nützliche Idioten. Was man jetzt verstehen muss, ist, dass meine These wird sein, dass die dritte Generation von Leuten, also der Mord an Herrhausen nutzte nicht Deutschland und er nutzte nicht irgendeinem anderen europäischen Land. Die Briten waren vollkommen gegen die deutsche Wiedervereinigung. Margaret Thatcher hasste die deutsche Wiedervereinigung. Mitterrand fand das nicht gut. Und für die Amerikaner war es, die haben das unterstützt, weil es war die Möglichkeit, die NATO Richtung Osten auszudehnen. Also erstmal Gesamtdeutschland in die NATO, ganz wichtiger Fall für sie. Aber das heißt, warum die Leute das nicht verstehen wollen, jetzt muss man sehen, also man hat Leute, die kann man nutzen. Und ich sage mal ein Beispiel, was bei uns auch nicht berichtet wurde bisher, soweit ich das weiß, ist der Chefhistoriker von der CIA, ging davon aus, dass die Stasi hat die RAF, also die zweite Generation, ausgebildet als Terroristen für sich. Und im Falle eines Konfliktes, also eines Großmachtkonfliktes, wäre die RAF so eine Art Vorhut gewesen und hätte Leute ermordet im Westen und wichtige Anlagen schon mal gesprengt. Ja, also man hätte die RAF
ähnlich, quasi. Ähnlich wie man es im Nationalsozialismus und am Ende mit den Wölfen machen wollte, die diese Wolfsangel als Zeichen hatten. Das kam ja dann nie in Effekt, aber die sollten ja auch die Wehrwölfe, richtig, um Partisanenaktionen dann zu starten. Also kann man das so vergleichen?
Überrollarmee, ja, das ist Überrollarmee, das geht ja direkt in Gladio über. Diese Struktur, dass man hinter den feindlichen Linien eine Struktur hat, die dann Guerillakrieg führt. Aber das war sozusagen vor dem Krieg. Fischer ist der Historiker, Chefhistoriker der CIA, der gesagt hat, das wollte also sozusagen einen Schulterschluss mit den AGMS. Das waren ja auch Leute aus dem Westen teilweise, die KP-Angehörigen und sowas, die im Osten als Einsatzkräfte für, also Spezialoperationen, auch schon mal ausgebildet wurden. Also das ist logisch, das ist einfach militärisches, geheimdienstliches Denken. Und es gibt ein gutes Zitat aus dem Film Carlos, den ich auch empfehlen kann. Die Spielfilme, es gibt eine wirklich Reihe guter Spielfilme, wenn Sie kapieren wollen, wie das wirklich funktioniert. Also nicht die Kindergartenversion, die Sie jetzt in der ARD dann normalerweise gezeigt bekommen. Nicht beim Fall Herrhausen. Wie gesagt, ich empfehle diese Serie. Aber wenn Sie das grundsätzlich angucken, ist jedem Italiener ist klar, dass die Roten Brigaden genutzt worden sind als nützliche Idioten von ganz anderen Leuten. In Deutschland ist immer noch die Auffassung, dass die RAF so geschickt war und hat die etwas tölpelige BKA und Polizei immer an der Nase herumgeführt. Und das ist sozusagen sortenrein getrennt. Das können Sie getrost über den Harz kicken, diese Version. Die ist was für Dummies, ja. Aber dass das so war, dass man die Leute nutzen kann. Also bei dem Film Carlos hat der Regisseur gesagt, wenn Sie der Spur des Terrorismus folgen, landen Sie immer an der Tür eines Geheimdienstes. Und den Satz können Sie sich merken, der ist sehr gut, der ist treffend.
Ja.
Und das wäre eine Sache, wo man einfach reingehen müsste. Wir haben ja jetzt geredet zum Beispiel über Gladio. Das ist so, dass in allen neutralen Staaten Europas gab es diese Struktur in der Schweiz, in Finnland, in Schweden, in Österreich. Hatte die NATO einen Zugriff über diese Geheimarmeen, die Überrollarmeen. Und die hängen ja nun auch, das war bei den Ermittlungen, zum Palmemord, also die lächerliche Untersuchungskommission, die letzte, die es gab. Aber trotzdem gab es diese Spur, dass der Typ, der als Mörder benannt ist, jetzt hatte Verbindung mit der Stay Behind, also das ist der offizielle Name davon, in Schweden. Und das ist auch einfach für Deutschland wichtig. Ich hatte ein Interview mit einem konservativen italienischen Historiker und der hatte gesagt, fällt ihnen eigentlich nichts auf. Also wir haben die japanische Rote Armee-Fraktion, wenige Leute, aber dann hinterher in Palästina, eine der brutalsten Gruppen überhaupt, die das Massaker in Lod angerichtet haben. Also in Lod auf dem Flughafen haben sie ein Blutbad angerichtet, bei dem übrigens der Leiter des israelischen Nuklearwaffenprogramms ums Leben kam. Und da würde mich als Geheimdienstler interessieren, waren die jetzt im Auftrag der Palästinenser, das war PFLP-EO und da war die Haddad, der war auch KGB-Agent gleichzeitig, war das sozusagen eine Operation gegen den Kafir, hieß er, den Chef von der israelischen Nuklearprogramms, jetzt nicht im Technischen, sondern administrativ. Er war zwar Physiker, Biophysiker, aber oder war er zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort? Würden Sie unbedingt wissen wollen, wenn Sie jetzt im Geheimdienst wären. Und da sagte er, okay, wir haben jetzt die japanische Rote Armee-Fraktion, kennt bei uns kaum jemand, hat übrigens auch Verbindung in den Sprengsatz, mit dem Herrhausen ermordet wurde. Ein technisch sehr ausgefeilter Sprengsatz. Ja. Dieser Weg führt, da ist auch die japanische Rote Armee-Fraktion über Dänemark mit drin. Wir haben die Roten Brigaden in Italien, die massiv, massiv eingreifen. Es gibt eine ganze Reihe Anschläge, die ihnen in die Schuhe geschoben wurden, die in Wirklichkeit von Rechtsradikalen, die jetzt wieder im Zusammenhang mit den Amerikanern stehen, verübt worden sind. Und wir haben Deutschland, die Rote Armee-Fraktion, der sagt, der glaubt ihr denn wirklich in Deutschland, dass ihr das einzige Land seid, wo diese Terroristen nicht genutzt worden sind? Also das ist ja die Frage zum Beispiel, und ich glaube es nicht, aber das ist, gehört zum guten Ton, wenn man was anderes sagt, ist man Verschwörungstheoretiker. Für mich ist man naiv, ja. Aber die Frage zum Beispiel, wer denn die Opfer ausbestimmt hat, das ist etwas, was ich immer versucht habe rauszukriegen, was ich, wer hat denn gesagt, Herrhausen ermorden, ja. Also wenn Sie jetzt die Reihe durchgehen von Leuten, warum gerade den, warum gerade sozusagen den Mann in der innerhalb des der Bankenwelt, der das größte soziale Gewissen und zwar weltweit präsentiert, also eigentlich jemand, der wenn er irgendwo auch in den Unis aufgetreten ist, die Leute begeistert hat, also überzeugt hat. Das ist doch, warum ist der sozusagen, warum ist der derjenige, der als Symbol weggezogen werden muss? Und dann kommt man eben dazu, wer hatte denn wirklich ein Interesse? Das wird übrigens in der Serie auch gut gezeigt. Da ist die Stasi, ist am Überwachen. Auch das ist interessant. Die haben nicht die Protokolle gekriegt. Also die Crew hatte bei der Diskussion gesagt, sie haben das angefordert. Sie haben die Unterlagen nicht gekriegt. Und sie haben in USA Unterlagen angefordert, was ich übrigens auch gemacht habe. Und dann kriegt man, dass die nach 30 Jahren müssten die eigentlich freigegeben sein. Also das heißt 2019.
Richtig. Und jetzt sind es 35 Jahre.
Jetzt sind es mehr. Die Unterlagen sind nicht freigegeben, als sie angefordert werden. Wenn sie die anfordern, kriegen sie die Mitteilung, dass Grund 1 deswegen nicht, wenn Grund 1 nicht gilt, Grund 2, das geht runter bis 15 Gründe. Und sie sind um weitere 30 Jahre verlängert worden in der Geheimhaltung.
Aber Herr Pohlmann, wenn ich als Staat ein reines Gewissen habe und unser politisches System gibt ja vor, nur aus reinsten moralischen Gründen zu handeln, dann würde man doch sagen, aus Transparenzgründen veröffentlichen wir das alles. Alle Leute sollen das sehen, das ist alles sauber abgelaufen, wir haben nichts zu verheimlichen. Warum weitere 30 Jahre gesperrt?
Ja, das ist die Frage ist ja genau, weil es da drin Sachen geben wird. Das heißt, das ist ja in den USA gesperrt. Ne? Denken Sie dran, das ist in den USA für weitere 30 Jahre. Die Frage war, die mich auch interessierte, was läuft denn im Hintergrund ab bei den Sachen, die ich jetzt alle gefunden habe, an Diskussionen, wie ist damit Herrhausen, was ist da los? Und dann müssen Sie, was auch noch verstanden werden muss, dass die Situation ja ungeheuer volatil ist, 89. Also Sie haben auf der einen Seite, haben Sie ab Frühjahr 89 kann die Sowjetunion ihre Auslandsschulden nicht mehr bezahlen. Und Herrhausen kauft Morgan Grenfell. Die haben 80% der britischen Auslandsschulden auch noch. Herrhausen sagt gleichzeitig in Bezug auf die Dritte Welt, die Deutsche Bank wird in Zukunft Debt Reduction Bank bedeuten, DB. Debt Reduction, Schuldenverringerungsbank. Ja? Das wird unser Titel sein. Er fängt an, sozusagen diese ganze Geschichte mit Herrhausen, wie können wir das mit den Schulden handhaben überhaupt, also mit der Dritten Welt und auch mit der Sowjetunion, dass wir zu einem vernünftigen Ergebnis kommen, zu einer gut funktionierenden Wirtschaft als ein vernünftiges Ergebnis für alle. Ja? Und sie haben bei den, dann habe ich dann auch, was ich jetzt den Kollegen von der ARD geschickt hatte, weil sie sagten, Sie waren ja im Stasi-Archiv und dann findet man nichts. Und dann habe ich Ihnen geschickt ein aus dem Buch von John C. Schmeidel, den ich für einen CIA-Agenten halte. Der hat ein gutes Buch geschrieben, Stasi, Sword and Shield of the Party, also Schwert und Schild der Partei, mit einem Kapitel über die Zusammenarbeit RAF-Stasi. Und dann schreibt er, er hat sich die Akten angeguckt und als Geheimdienstoffizier würde man das nicht akzeptieren, was man da liest. Ja. Er ist ein sehr, sehr, hat mehrere akademische Grade und ich hatte mit ihm Kontakt aufgenommen. Da hat er gerade war dabei, Mandarin zu lernen, weil er nach Taiwan ging. Also das war sehr, war ein interessanter Mann. Aber was er geschrieben hat, war, er sagte, ich habe die Akten, die ich einsehen durfte, waren ja die, die öffentlich zugänglich sind. Und ich habe keinen Zugang bekommen auf die, bitte anschnallen, 500 Yards, können Sie mit Meter übersetzen, 500 Regalmeter Akten im Stasi-Archiv, die nur für westliche Geheimdienste zugänglich sind. Das wird immer bei uns vergessen zu erwähnen. Und das ist logisch. Die Stasi war der beste Auslandsgeheimdienst des Ostblocks. Mit dem besten Empfinden, wie der Westen tickt, weil sie am nächsten dran waren über die deutsch-deutsche Verbindung. Und Sie können davon ausgehen, dass sie nicht nur sich damit beschäftigt haben, was Onkel Karl zu Tante Helene erzählt hat, als Witz über Helmut, über Honecker. Ja, das war nicht, also wir sehen die Stasi als großes Überwachungsinstrument. Die haben sehr relevante Sachen rausgefunden, was übrigens auch in der, in dem Film, also in dem Vierteiler gut gezeigt wird. Da hat so ein Ding, steht per Spendenaffäre drauf. Das ist nur so ein kleiner Hinweis. Das weiß ich nicht, ob die da was haben. Ich könnte Ihnen jetzt einige Sachen sagen, wo ich rausgekriegt habe, wo die was hatten, was sie nicht bekommen, wenn sie es anfragen. Aber das ist natürlich klar, dass dort jede Menge Dinge sind, die für Westliche, die extrem interessant waren.
Herr Pohlmann, ich hab noch eine letzte Frage, dass wir hier durchkommen. Herr Pohlmann, eine sehr konkrete Frage. Halten Sie es für möglich, dass die dritte Generation der RAF möglicherweise bei einer Liquidierung anfragen musste, einen Geheimdienst, ob das so gemacht werden kann? Oder haben die das selbstständig gehandelt und haben vielleicht noch ab und zu, wie soll ich sagen, eine Erlaubnis bekommen oder einen Auftrag bekommen? Könnte es sogar sein, dass die das abgleichen mussten und sagen, wir wollen Herrhausen eliminieren, ist das in Ordnung? Und dann hat das Ihnen einer genehmigt?
Glaube ich nicht. Es wäre sehr viel klüger, wenn Sie es überlegen, ist die ideale Variante, wenn Sie jetzt im Geheimdienst dafür zuständig sind, ist, Sie müssen wissen, was dort ist. Sie müssen den Apparat infiltriert haben, was da geredet wird und Einfluss nehmen darauf, dass die richtigen Leute gekillt werden. Deswegen war für mich immer interessant, wie wird denn festgestellt, wer gekillt wird? Ja, also wer ermordet werden soll. Wer legt das fest? Wie ist dieser Weg gewesen? Und je weniger direkte Verbindung Sie haben, wenn Sie den Apparat kennen, wenn Sie ihn kontrollieren können, Sie brauchen vielleicht 2, 3 Leute da drin. Also Sie brauchen Leute, mit denen Sie reden können, aber nicht die ganze Gruppe. Und nicht so, dass die anderen das alle wissen. Also was die Leute in der dritten Generation glaubten, war, dass die Stasi im Westen so mächtig ist, dass sie schützen kann. Sie haben ja gemerkt, dass sie überwacht wurden. Das haben die gewusst. Aber sie haben gemerkt, es passiert ihnen nichts. Dafür brauchten sie eine Erklärung. Und ihre fälschliche Verschwörungstheorie war, dass die Stasi im Westen in der Lage ist, in dem Apparaten dafür zu sorgen, dass sie nicht hochgenommen werden. In Wirklichkeit ist die Frage, wer hat dafür gesorgt, dass sie nicht hochgenommen wurden? Ja? Wer ist das gewesen? Und ich glaube auch, wenn ich meine Bücher veröffentlicht habe dazu, dass dann Leute aus den Ermittlungsbehörden kapieren werden, dass ihre doch nicht unerfolgreichen Ermittlungen im Kiesbett gelandet sind, weil das jemand wollte. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, das ist 2004, kommt der Generalbundesanwalt Stahl und sagt, wir wissen, wer die Täter waren. Und hat jemand, der in Bad Homburg lebte, wo er sagte, da haben die Leute übernachtet. Und dann gibt es eine lange Geschichte, der Typ ist Alkoholiker und war in der Psychiatrie. Und er wird dann vom Monitor interviewt und im Monitor sagt er, die Leute vom Staat haben mich bedroht. Wenn ich nicht aussage, was sie wollen, werde ich mein ganzes Leben lang in der Psychiatrie sein. Wird gesendet, macht keinen guten Eindruck. Dann sagt er wenige Wochen später, die Leute vom Fernsehen haben mich auch unter Druck gesetzt, dass wenn ich nicht das sage, was sie wollen, dass sie mir große Schwierigkeiten machen. Damit ist er als Zeuge verbrannt. Die Sache ist in sich zusammengefallen. Und ich kann Ihnen jetzt sagen, von meinen Recherchen, BKA war auf der richtigen Spur. Wenn man Leute weitergemacht hätte an der Sache, mit den Leuten ist man in der Gruppe drin gewesen, die die involviert war. Und dann ist die Frage, wer verhindert das? Das wird interessant werden. Und dann kommen Sie da, dann müssen Sie fragen, cui bono? Diese Frage ist ja mittlerweile hochverboten. Also wenn Sie fragen, wem nützt das, wird sofort gesagt, Verschwörungstheorie. Ja, das ist aber die entscheidende Frage, wer hatte ein Interesse daran? Ich bin ja sozusagen über diesen Weg bin ich darauf gekommen zu gucken, was sind die Punkte, die Herrhausen wirklich gefährlich machten und dass er wirklich, dass er sagte, er hat auch noch in einem Interview mit der Zeit, hat er gesagt, wir haben die Möglichkeit, eine neue europäische Ordnung zu geben. Er hat es gesagt, eines unserer größten Probleme ist, dass wir als Deutsche kein eigenständiges, sozusagen kein gefestigtes Bewusstsein haben, wer wir sind, was unsere Aufgabe ist. Das gibt eine neue Möglichkeit. Wir können Zeiten entgegengehen, wo Deutschland in Europa eine Bedeutung hat. Und er spricht von Bismarck. Also Bismarck, der für den immer die guten Beziehungen zu Russland entscheidend waren. Ja? Weswegen ja der Bismarck-Raum jetzt im Außenministerium von Annalena Baerbock leergeräumt wurde. Ja? Also das, da nimmt er Bezug drauf auf diese Sache. Und dann sehen Sie, dass er das, er sieht das in der ganz großen Linie. Und die Linie ist nicht imperialistisch. Die Linie ist ein vernünftiges, wir können diese Situation, Kalter Krieg mit dieser brillanten Figur Gorbatschow, der gutwillig ist, können wir auflösen in etwas Neues. Sozusagen, wir können in eine ganz andere Zukunft schreiten, die für heute vorteilhaft ist. Er sah auch, dass es auch für die Amerikaner vorteilhaft ist, weil wir eine vernünftige Ordnung kriegen, die demokratisch geprägt ist, nach demokratischen Spielregeln funktioniert, mit wirklich Geistesfreiheit. Ja? Aber das ist aus amerikanischer Sicht, ist das, wir sind nicht mehr der dickste Schläger im Block, sondern es gibt jetzt eine neue Kraft und die kommt auch noch und macht da sozusagen so eine Art Gemeinschaft mit Versammlungen, wo die Leute selber bestimmen, wie es weitergehen soll. Das geht ja nun gar nicht.
Pfui, das geht ja nun gar nicht, richtig. Sehr, sehr interessant. Herr Pohlmann, wann planen Sie mit Ihrem Buch in den Verkauf zu gehen?
Der Verlag ist mit einer stachelbesetzten Peitsche hinter mir her. Ich bin schon viel zu spät. Also im Ende des Jahres. Wir wollen auf jeden Fall, dass es Weihnachten, dass das eine Möglichkeit ist. Ich habe ja alles zusammen. Ich bin nur so ein sozusagen hyperaktives Eichhörnchen. Ich suche immer noch weiter und ich habe auch immer noch so weiter Sachen gefunden. Also das heißt, aber es wird ein ziemlicher Klopper. Das kann ich versprechen. Ich werde eben noch andere Fälle erläutern, warum, weil sie eine große Ähnlichkeit haben. Das ist Enrico Mattei, also italienischer Manager. Es ist Aldo Moro, da habe ich gerade schon erklärt, warum. Es ist Dag Hammarskjöld, es ist Olof Palme und auch John F. Kennedy, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe, wo sie einen ganz ähnlichen Fall haben. Der Mann war für das amerikanische, für den militärischen industriellen Komplex, wurde er zu. Das ist ein interner Staatsstreich in den USA. Und er war aufgrund der Tatsache, dass er nach der Kuba-Krise merkte, er kann mit Khrushchev und er fing an, mit Castro zu verhandeln. Das war aus Sicht der amerikanischen Elite militärisch, also jetzt militärisch-industrieller Komplex, die ja hoffte, in der Kuba-Krise den Dritten Weltkrieg auszulösen. Kam jetzt jemand, der zu weich gegenüber den Kommunisten ist und dann auch noch, und Khrushchev auf der anderen Seite. Also die fangen so an, wir können vielleicht über die Weltraumgeschichten, können wir als Symbol, können wir das erste Mal zusammenarbeiten. Und es war auch so, dass es ist eine von den Sachen, die wirklich rührend ist. Also Khrushchev soll, als er erfahren hat, Aussage von seinem Sohn, der ja in den USA lebt, als er erfahren hat, dass Kennedy ermordet worden ist, auf die Knie gegangen sein und Tränen in den Augen gehabt haben und gesagt, alles wird jetzt schlechter werden. Also da war schon mal so ein Moment, da war so ein Gorbatschow-Moment, ein Gorbatschow-Herrhausen-Moment war schon mal da. Ja.
Herzlichen Dank für die sehr detaillierten Auskünfte heute, Herr Pohlmann. Sehr, sehr interessantes Thema für die Leute, welche sich näher damit und vielleicht im Fernsehen damit auseinandersetzen wollen. Unten in der Videobeschreibung werden wir auch den Vierteiler der ARD-Mediathek verlinken. Herr Pohlmann, ich danke Ihnen recht herzlich. Vielen Dank.
Danke fürs Interview.